Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Die Kunst ist frei, die Künstlerinnen und Künstler sind frei, gerade auch in Deutschland. Und das hat heute hier im Programm der Filmemacher Andres Feil bekräftigt. Deswegen konnte er, wie er sagte, in seinen Arbeiten immer wieder auch heftige Kritik üben.
Ich kann das tun, ohne dass ich Angst haben muss, wenn ich einen Tee trinke, dass der vergiftet ist. Und das ist eben in sehr vielen anderen Ländern anders. Aus diesem Privileg heraus müssen wir umso schärfer, umso genauer kritisieren. Ja, es kann ja nicht sein, dass wir uns dann zurücklehnen und sagen, ja, ist irgendwie schon alles in Ordnung. Wir sehen ja, wie groß die Defizite sind, gerade im Klimabereich, wie viel da getan werden muss und wie im Moment jetzt gerade eine Klimabewegung, die durchaus mit den falschen Mitteln agiert, aber wie die jetzt als terroristische Vereinigung dargestellt wird, da ist natürlich die Kunst gefragt, Stellung zu nehmen, sich zu positionieren und immer wieder den Geist der Unruhe, sage ich, zu verbreiten.
Der Filmemacher Andres Feil, er hat heute in Berlin an einer Konferenz teilgenommen über die Frage der Kunst in Zeiten von Krieg und Krise. Wir werden über dieses Treffen sprechen. Dann haben wir gleich eine Elfriede Jelinek-Uraufführung im Blick, die gerade am Schauspielhaus in Zürich Premiere hatte. Und dann gibt's auch noch einen Opern-Tristan, nein, nicht den von Richard Wagner, sondern von dem nahezu unbekannten Franzosen Charles Tournemire. Eine Aufführung, eine Uraufführung sogar am Theater in Ulm. Texte von Elfriede Jelinek zu inszenieren, ist wie Goldwaschen in einem Gebirgsbach. Der Regisseur bekommt es mit viel Geröll zu tun. Das hat die FAZ mal nach einer Jelinek-Uraufführung geschrieben. Das Geröll, das sind große Textflächen, ein Wortschwall, der bei einer Aufführung zu gestalten ist. Der Regisseur Nicolas Stehmann hat, um im Bild zu bleiben, schon ziemlich viel Jelinek-Gold gewaschen. Jetzt hat er es wieder getan, und zwar am Schauspielhaus in Zürich, wo er Co-Intendant ist. Das Thema des neuen Jelinek-Abends, der Klimawandel. Martin Thomas Pesel hat die Uraufführung für Fazit besucht und ist jetzt in Zürich live am Telefon. Herr Pesel, schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Sonne los jetzt, das ist der Titel des Stückes. Das klingt ungeduldig, das klingt unwirsch, eine direkte Ansprache an die Sonne. Wie funktioniert denn dieser Text?
Ja, wenn der Titel die Aufforderung ist, dann ist der Text zumindest zum Teil die Antwort. Die Uraufführung kombiniert zwei Texte von Elfriede Jelinek, die ja in den letzten Jahrzehnten immer Textflächen waren. Sie haben es ja schon erwähnt. Also sie eignen sich zum Lesen ebenso wie als Vorlage fürs Theater. Und der eine Text, der verarbeitet wird, der prominentere, heißt Sonne und ist ein Monolog der Sonne. Die Sonne spricht zu uns, sie rechtfertigt sich, sie erklärt sich, sie sonnt sich in ihrer eigenen Macht. Der andere Text, der damit so ein bisschen verschränkt ist, heißt Luft. Und da geht es unter anderem um das Schicksal eines Erpels, den Elfriede Jelinek Mozilla getauft hat und der verendet ist, wie das auch der Menschheit so ergehen wird. Also es geht um den Weltuntergang und daran ist so ein bisschen die Sonne schuld.
Danach wollte ich natürlich gerade fragen, wofür steht denn diese Sonne? Für Hitze, für Brand, für Gefahr? Oder man könnte ja auch sagen, die Sonne als Energiequelle des Lebens. Ohne Sonne kein Wachstum von Pflanzen. Was ist das für eine Sonne?
Ja, es ist doch eher die gefährliche Sonne, die unbeteiligte teilweise. Also Elfriede Jelinek hat sich natürlich auch mit dem alles beherrschenden Thema der Erderhitzung beschäftigt. Sie entwirft Sprachbilder des Verbrennens mit einer gewissen Verachtung für Sonnenbadende und Urlaubsflugreisende. Und sie imaginiert sich wirklich hinein in die Eigenheiten der Sonne, aus deren Perspektive. Also auch in dieses Spiel von, ich gehe ja schon, ich bin weg, aber eigentlich bin ich ja nicht weg, sondern nur irgendwo anders. Die Sonne präsentiert sich einerseits als allmächtig, aber eben auch als so ein bisschen gleichgültig und so von oben herab. Sie sagt sogar, ich kann nichts dafür, ich bin das Opfer.
Und diese Sonnenperspektive, die hören wir hier jetzt in einem kleinen Szenenausschnitt.
Ich bin es. Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang. Die Reise ist mir vorgeschrieben, obwohl ich an meiner Wanderung nicht schuld bin. Ich bin ein fixer Stern. Bewegt sich da endlich was? Erde. Bewegung. Im Donnergang arbeite ich mich voran und werfe mit Flammen. Jeder Flammenwerfer schaut alt aus neben mir. Ich bin die Mutter, aus deren Hand ganze Länder den Tod empfangen. Da fahren sie schon wieder mit ihren Wasserwagen herum. So zeigt sich ihr umweltliches Besorgen. Mit Wasser wollen sie es mir besorgen, dass ich nicht lache.
Sagt die Sonne, ich bin ein fixer Stern. Herr Pesel, wie hat denn der Regisseur Stehmann jetzt den Text auf die 4 Darstellerinnen und 2 Darsteller verteilt?
Ganz unterschiedlich über diese knapp 2,5 Stunden. Sehr oft wird der Text einfach gelesen, minutenlang von einer Person. Wir haben gerade Karin Pfammerter gehört, die da den Einstieg macht, als die Sonne im ersten Akt, während die anderen SpielerInnen in Masken langsam die Bühne erobern, auch die Musik langsam einsetzt. Manchmal wird der Text auch vertont und von den SpielerInnen gemeinsam gesungen, etwa die Zeile »Es ist zu spät« oder auch ausführlichere Textstellen. Das Publikum wird sogar einmal zum Mitsingen aufgefordert. Andere Male wird der Text dialogisch gesprochen, obwohl sich natürlich nicht um einen Dialog handelt. Mal nehmen die SpielerInnen ihn sehr genau inhaltlich auseinander. Dann wiederum wird er in wütender Verzweiflung von der einen Spielerin den anderen wie ein Vorwurf hingeknallt. Aber das Spannende daran sind die Momente, wo Stehmann den Text wiederholen lässt. Das ist ja das Spannende an seinem Zugang. Er sagt ja immer, er versteht eigentlich diese Texte überhaupt nicht. Er geht mit einer großen Naivität an die Texte ran, tut gar nicht so, als würde er ihre Bedeutung verstehen. Aber indem er die Texte dann in verschiedenen Varianten wieder und wieder sprechen lässt, entsteht plötzlich so ein Wiedererkennungseffekt. Durch Vervielfachung statt Vertiefung haben wir plötzlich den Eindruck, dass wir sie gut verstehen, dass sie uns ganz nah sind, die Texte. Da wird Jelinek dann regelrecht zum Ohrwurm.
Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, Herr Pesel, was Sie auf der Bühne gesehen haben. Beschreiben Sie das doch mal. Da gab es ja ganz offensichtlich auch noch 2 Musiker mit vor der Partie und Videozuspiele.
Ja, die Musiker Thomas Kürstner und Sebastian Vogel, alte Weggefährten von Stehmann, sind gut beschäftigt während der Aufführung, aber immer eher subtil. Sie liefern im Hintergrund über weite Strecken eine langsame, bedächtige Partitur für diesen schmerzlichen Weltuntergang. Der Videoeinsatz besteht hauptsächlich in einer sehr eleganten Bespielung einer Sonnenscheibe. Also am Anfang geht ganz langsam die Sonne auf sozusagen und das ist so eine Scheibe, die ist mit einem Tuch bespannt, das dann mit Sprühnebel im Laufe der Vorstellung sich immer mehr zersetzt. Und auf diese Scheibe wird dann meistens die Person, die gerade die Sonne liest, live projiziert, aber in einer farblich veränderten, verzerrten Form, manchmal durch andere Bilder überlagert. Aber es ist kein radikaler Videozugang, sondern eigentlich sehr elegant, sehr schön.
Ihr Fazit, Herr Pesel, geht man nach diesem Abend schwer beladen hinaus in die kalte Zürcher Nacht?
Also ich würde sagen, es besteht eine gewisse Hoffnung, die da präsentiert wird, aber die liegt eher in der Verabschiedung von Gewohntem. Also es wird uns gesagt, es wird zu Ende gehen und es ist in Ordnung, dass wir das akzeptieren. Stehmann hat dann noch so ein bisschen eine aktivistische Komponente hinzugefügt. Greta Thunbergs berühmte Rede, How dare you, wird eingespielt. Dann geht es noch um diverse Tiere, die ausgestorben sind und noch aussterben werden. Zwischendurch gibt es ein paar heitere, alberne Momente mit ein bisschen Improvisation. Aber insgesamt und besonders am Schluss überwiegt dann doch die Melancholie und die Endzeitstimmung. Und da liegt er mit der Autorin grundsätzlich auf einer Linie, würde ich sagen, auch wenn die sich mittlerweile eine gewisse Altersmilde leisten kann als Sonnenkönigin unter den Dramatikerinnen.
Elfriede Jelinek, die Uraufführung ihres Stückes Sonne los jetzt am Schauspielhaus Zürich, inszeniert von Nicolas Stehmann und rezensiert von Martin Thomas Pesel. Herr Pesel, ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Und wie es der Zufall der Spielplangestaltung so will, bereits morgen gibt es die nächste Elfriede Jelinek Uraufführung und zwar in Berlin am Deutschen Theater. Angabe der Person, ein Stück über Steuererklärung und Steuerfahndung. Auch über diese Aufführung werden wir selbstverständlich hier in Fazit sprechen. Wenn man im 25-bändigen Musiklexikon Musik in Geschichte und Gegenwart nach Charles Tournemire sucht, dann findet man in Band 17 nur ein paar Zeilen zu seiner Biografie und ein paar Zeilen zu seiner Musik. 1870 in Bordeaux geboren, Organist und Komponist, als Improvisator bekannt, mit einer reichen Engländerin verheiratet, sodass Tournemire sorgenfrei seiner Musikleidenschaft nachgehen konnte. Und diese Leidenschaft hat zahlreiche Werke gezeitigt, Orchester- und Kammermusik, Chorwerke, Orgelwerke und auch einige Bühnenstücke. Stücke, darunter La Légende de Tristan, 1925-26 komponiert. Und heute, fast 100 Jahre später, fand nun die Uraufführung dieses Werkes statt, und zwar im Theater Ulm. Jörn Florian Fuchs hat die Premiere besucht, er ist jetzt zugeschaltet aus Ulm. Hallo, schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Es ist ja sehr ungewöhnlich, dass ein großes Musiktheaterstück 100 Jahre nicht aufgeführt wird und dann plötzlich aus der Versenkung auftaucht. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, also die Noten, die sind rekonstruiert worden. Es wurde eine Fassung, eine spielbare Fassung erstellt, eigentlich schon von einem Team am Theater Ulm, das es zum Teil schon gar nicht mehr hier gibt. Das war geplant vor Corona ursprünglich. Und Tournemire, er hat 4 Opern geschrieben. Eine wurde durchaus erfolgreich auch in Paris uraufgeführt. Und dieses Werk ist einfach liegen geblieben. Und wenn man jetzt den Quellen, das heißt in diesem Fall der Dramaturgie und dem Programmheft folgen will, kann das durchaus auch daran gelegen haben, dass es, vorsichtig formuliert, ein etwas unfreundlicher, unzugänglicher Zeitgenosse war, der also nicht so die allerbeste Werbung für sich selbst gemacht hat und eben als, sagen wir es platt, als Griesgram verschrien war. Und das kann durchaus der Grund sein, warum dieses Werk einfach in den Archiven bis jetzt vor sich hin staubte.
Erzählt denn Tournemire die Geschichte von Tristan so, wie wir sie auch aus Wagners Tristan und Isolde kennen?
Nein, es gibt schon etliche Veränderungen. Es setzt an beim Tod von Morold, dem Bruder von Isolde, den ja Tristan umgebracht hat. Wir verwenden jetzt mal Tristan und Isolde, obwohl das eben Tristan und Isolde im französischen Original in diesem Stück ist. Und es wird auch thematisiert, der Drachenkampf. Tristan ist ja ein Held und hat einen Drachen erschlagen und dann bekommt er eine Belohnung. Die Belohnung ist die Braut Isolde, aber die Belohnung ist eigentlich nur, dass er sie zum König Marke, was er wieder bei Wagner natürlich dann kennen, begleiten darf. Und dann gibt es die Geschichte mit dem Liebestrank. Das ist insofern ein bisschen anders als bei Wagner, nämlich die Brangäne, auch das jetzt ein eingedeutscher Name von mir, die taucht hier auch auf. Und der Liebestrank ist eigentlich gedacht für den König Marke und für Isolde, damit die auch wirklich zueinander finden. Und dummerweise eben gibt Brangäne diesen Liebestrank den beiden Helden. Das heißt, das Stück heißt ja nun La Légende de Tristan. Und das heißt eben, Tristan ist die zentrale Figur. Auf ihn ist der Fokus gerichtet. Also er stirbt am Ende auch, aber er wird verklärt mit einem großen Chor. Ins Jenseits geht es da musikalisch und auch dramaturgisch und auch szenisch hinein. Und das ist auch wie bei Wagner, da heißt es ja eine Handlung in 3 Aufzügen. Hier ist es zwar schon eine Oper, aber es ist viel im Inneren erzählt. Es gibt dann gerade im zweiten Teil viele, viele Monologe. Also auch um die Introspektion und um innere Seelenräume dreht sich hier viel in diesem Stück.
Jetzt wollen wir natürlich auch über die Musik sprechen, mal hören, wie Tournemire klingt, wie dieses Werk klingt. Und wir hören mal einen kurzen Musikausschnitt, ein instrumentales Zwischenspiel. Also ziemlich exaltierte, fast expressionistische, spätromantische Klänge. War das der Gestus, der sich durch das gesamte Werk gezogen hat, auch in den Gesangspartien?
Das ist ein bisschen der Kontrast, diese Innerlichkeit, die in den Gesangspartien angelegt ist, die wird konterkariert durch sehr, sehr viele Zwischenspiele und die haben eben durchaus diesen expressiven Charakter. Es wird eigentlich nur im Schlussakt dann auch bei den Gesangslinien und bei Tutti-Einsätzen wirklich mal lauter und etwas krachender. Ansonsten ist das schon diese sehr französische, farbige Musik, eben viel, viel Parfum. Nicht so allerdings zum Beispiel, wenn man dran denkt, vielleicht etwa wie bei Debussy, der Tournemire. Der war ja ein Schüler von César Franck und er war wiederum Lehrer von Olivier Messiaen. Und man hört schon einen eigenen Stil, aber es geht eher immer wieder eben um das Zurückhaltende, um das Innere, was hier musikalisch auch präsentiert wird. Es ist über diese knapp 3 Stunden ein bisschen lang, finde ich. Und es ist so ein, also man muss sich auf diesen Flow irgendwie einlassen oder in diesen Flow kommen. Eher ein Stück, das auch meditativ funktioniert.
Felix Bender, der Generalmusikdirektor in Ulm, hat dirigiert. Hat Sie das insgesamt musikalisch überzeugt?
Musikalisch war das gut. Anne Ridder und Markus Franke als das Liebespaar, die haben das gut gemacht. Es sind nicht die allergrößten Stimmen, vielleicht in diesem doch gar nicht so kleinen Ulmer Theater. Und Felix Bender, er bringt ja diese inneren Räume ganz gut wirklich zum Leuchten, ganz gut rüber. Schön besetzt auch noch mit Joshua Spink etwa. Der ist ein Narr oder im Stück ist es ein Zwerg. Ist eine merkwürdige Figur, die hier noch so mit hineingeschnitten wird dramaturgisch. Das macht es dann auch spannend. Und szenisch ist das Ganze ja vom Hausherrn gemacht worden. Kai Metzger, ein Herzensanliegen von ihm. Wir sind so ein bisschen im 19. Jahrhundert, großbürgerlich, ein großer Raum, sehr elegant eingerichtet. Im Hintergrund sind Wolkenbilder meistens zu sehen, auch mal Wasser. Es gibt eine Kriegshandlung, die immer wieder mal auch per Video reingeschnitten wird. Das Ganze hat etwas sehr Filmisches, überwiegend in schwarz-weißen Farben oder in Grautönen gehalten. Das funktioniert als ein Seelendrama mit so einem naturalistischen Touch durchaus, finde ich. Aber wie gesagt, man muss sich schon einlassen darauf auf allen Ebenen. Das Publikum hat es sehr, sehr enthusiasmiert aufgenommen, wirklich mit stehenden Ovationen. Und das ist absolut eine Empfehlung für alle, die natürlich nicht nur französische Musik lieben und Raritäten, sondern die natürlich auch einen gewissen Bezug zu Wagner und zu Tristan haben. Da ist es fast ein Muss, hier mal hinzufahren und sich dieses ungewöhnliche Stück anzusehen und anzuhören.
Eine solche Aufführung, die erfordert ja einen enormen Aufwand. Da müssen ja zum Beispiel die Sängerinnen und Sänger große Partien einstudieren, die sie höchstwahrscheinlich nie wieder singen werden. Also Ihr Fazit, Herr Fuchs, der ganze Aufwand hat sich gelohnt. Das haben Sie ja eben schon ganz klar zum Ausdruck gebracht.
Hat sich absolut gelohnt. Es wird auch mitgeschnitten. Es wird in unserem Sender ausgestrahlt. Auch der SWR wird einen Mitschnitt präsentieren. Und das ist natürlich wieder mal der Vorteil des doch hochsubventionierten deutschen Stadttheater- und Opernsystems, dass eben auch die etwas kleineren Häuser sowas realisieren können, dass sowas halt auch möglich ist und eben durch die Mitschnitte auch archiviert wird und da eine auch musikwissenschaftliche Lücke einfach geschlossen wird.
Charles Tournemire, La Légende Tristan, nach fast 100 Jahren jetzt also die Uraufführung am Theater Ulm, dirigiert von Felix Bender, inszeniert von Kai Metzger und rezensiert von Jörn Florian Fuchs. Und Herr Fuchs, Sie haben es erwähnt, dieses ungewöhnliche Werk, das können Sie auch bei uns hier im Programm komplett hören. Bitte also auf Termin legen, der 4. März kommenden Jahres, Deutschlandfunk Kultur, La Légende Tristan von Charles Tournemire. Jörn Florian Fuchs, Dankeschön.
Sehr gerne.
Auch wenn man es auf den Hochglanzfotos der Royals selbstverständlich nicht zu sehen bekommt, auch bei Königen, Prinzessinnen und Prinzen gibt's dreckige Wäsche. Und wenn die gewaschen wird, dann knirscht es selbstverständlich mächtig im Gebälk und auf dem Boulevard, da reibt man sich die Hände. Und damit kommen wir zu den britischen Royals, zu den abtrünnigen Harry und Meghan, die sich in die USA abgesetzt haben. Von dort aus wird nun die Wäsche gewaschen, und zwar nicht im Feinwaschprogramm. Die ersten drei Folgen ihrer Netflix-Doku-Reihe haben schon für gehörige Schlagzeilen gesorgt. Morgen nun erscheinen die restlichen drei Folgen, ein Kommentar von Gabi Biesinger.
Das britische Königshaus wird durch Steuern finanziert. Dafür wollen die Steuerzahler und Zahlerinnen in den Medien sehen, wie die Royals der Gesellschaft dienen, indem sie Jugendcenter einweihen, Spenden sammeln und der Marke Vereinigtes Königreich weltweit möglichst viel Glamour verleihen. Soweit der Deal, den man problematisch finden kann oder auch nicht. Thronfolger William und seine Frau Kate haben sich damit arrangiert und werden von Medien und Bevölkerung gleichermaßen geschätzt. Harry und Meghan haben diesen Vertrag vor längerer Zeit aufgekündigt, wurden von den Boulevardmedien garstig bestraft und rebellieren nun aus dem kalifornischen Exil gegen alles und jeden. Man könnte begrüßen, dass sie dabei relevante Fragen aufwerfen mit Blick auf die Institution Monarchie, die britische Gesellschaft und die Medien, wenn Harry und Meghans eigene Position nicht so einseitig und heuchlerisch wäre. Klar, in der Doku sitzen zwei verletzte Menschen auf dem Sofa. Sie haben nicht nur bei Twitter Hass- und Morddrohungen erfahren. Sie fühlen sich insgesamt schlecht behandelt, hintergangen, unverstanden und machen sich ihren Reim auf die Dinge. Aber da sitzen auch zwei Geschäftsleute auf dem Sofa, die von Netflix wohl mehr als 100 Millionen Dollar dafür bekommen, dass sie einen Streaming-Knüller produzieren, der nach Möglichkeit weltweit für Schlagzeilen sorgen soll. Das ist ihnen gelungen. Mit vielen privaten Augenblicken, Fotos und Filmchen garniert, erzählen Harry und Meghan in der Netflix-Doku eine zauberhafte Liebesgeschichte, die vor allem dem amerikanischen Publikum gefallen dürfte. Die US-Schauspielerin und der britische Prinz, deren romantische Seelenverwandtschaft gegen alle Feindseligkeiten bestehen muss. Keine Spur von Selbstanalyse, ob ihr eigenes Verhalten vielleicht Teil der problematischen Entwicklungen war, die zum Bruch mit der Familie führten. Stattdessen Andeutungen und Raunen, vermutlich immer knapp unter einer justiziablen Grenze. Immer wieder Verweise auf Parallelen zum Schicksal von Harrys verstorbener Mutter Diana. Harry und Meghan als selbstverliebte, modern denkende Racheengel, die endlich mal Tacheles reden, was das Königshaus für ein herzloser, rückwärtsgewandter Laden ist. Eine wenig überraschende Beschreibung übrigens. Da das Königshaus nicht selbst Stellung beziehen wird gegen Vorwürfe, etwa die beiden im Stich gelassen zu haben oder Informationen gegen sie gestreut zu haben, übernimmt die britische Boulevardpresse diesen Job und feuert aus allen Rohren, um Meghan und Harry zu diskreditieren. Diese Schlammschlacht erregt enormes Aufsehen, stößt aber keine sinnvolle Debatte über tatsächliche mögliche Missstände innerhalb der britischen Monarchie an. Dabei sollte man unbedingt intensiver über Zukunft und Vergangenheit der Monarchie sprechen, über den Umgang mit der Kolonialgeschichte oder die zukünftige Bedeutung des Commonwealth. Das niederländische Königshaus könnte da Vorbild sein. König Willem Alexander hat gerade eine auf 3 Jahre angelegte Untersuchung angekündigt, die die koloniale Vergangenheit des Palastes erforschen soll. Sollte Charles auch dringend tun. Aber öffentlich über den Atlantik gebrüllte Gehässigkeiten dürften kaum der Weg sein, ihn dazu zu ermuntern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Neugebauer.
Die Autorin und Übersetzerin Sibyl Gräfin Schönfeld ist tot. Die Journalistin sei nach kurzer Krankheit gestern im Alter von 95 Jahren gestorben, teilte eine Sprecherin ihres Verlags heute mit. Gräfin Schönfeld verfasste zahlreiche Bücher für Kinder und Erwachsene. Sie übersetzte klassische Kinderliteratur und schrieb eine Biografie über Astrid Lindgren. Zudem war sie Autorin etlicher Kochbücher und einer Benimmfibel. Sie sei die Grande Dame der Kochkultur in Deutschland gewesen, erklärte die Sprecherin. Einem breiteren Leserkreis wurde die Autorin durch ihre Gesellschaftskolumnen im Magazin Der Zeit bekannt. Für ihre Leistungen als Übersetzerin und Autorin wurde Schönfeld mehrfach ausgezeichnet. 1977 bekam sie den Großen Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Im Streit um ein Buch über den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl hat dessen Witwe erneut eine juristische Niederlage erlitten. Es bleibt dabei, dass Maike Kohl-Richter keinen Anspruch auf eine Entschädigung von 1 Million Euro hat, die ihrem Mann kurz vor dessen Tod zugesprochen wurde. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe lehnte eine Verfassungsklage gegen entsprechende Urteile ab. Es nahm auch eine zweite Klage nicht zur Entscheidung an. Dabei ging es um umstrittene Zitate in dem Buch Vermächtnis, die Kohl-Protokolle.
Der Autor Heribert Schwan hatte dafür lange Gespräche mit dem Altkanzler geführt. Helmut Kohl äußerte sich dabei teilweise sehr scharf über politische Weggefährten wie Rita Süssmuth, Norbert Blüm oder Angela Merkel. Die Richterinnen und Richter sagen, das allgemeine Persönlichkeitsrecht von Helmut Kohl wirke nicht über seinen Tod hinaus. Er habe seine Erinnerungen dem Autor der Kohl-Protokolle freiwillig preisgegeben, deshalb sei durch die Veröffentlichung auch nicht seine Menschenwürde verletzt worden. Und was die Geldentschädigung angehe, die könne im Grundsatz nicht vererbt werden.
Ein Bericht von Max Bauer. Das Max-Ophüls Filmfestival muss bei der kommenden Ausgabe im Januar sparen und hat darum mehrere Programmpunkte gestrichen. Die Archivreihe, die Europäische Filmschulreihe und den Ehrenpreis. Die Lage sei angespannt, aber das Festival an sich habe nie auf der Kippe gestanden, betonte Festivalleiterin Svenja Böttger in Saarbrücken. Bei den 56 Wettbewerbsspielfilmen gehe es diesmal unter anderem um einen subtilen Blick auf Ostdeutschland, queere Liebesgeschichten, psychische Gesundheit und den Bruch mit dem aktuellen Männerbild. Insgesamt sollen 127 Produktionen laufen. Eröffnet wird das Festival am 23. Januar. Der Brasilianer Adriano Pedrosa soll 2024 die 60. Ausgabe der Kunstbiennale in Venedig kuratieren. Das entschied der Vorstand der Ausstellung in der norditalienischen Stadt. Der 57-jährige Pedrosa ist derzeit künstlerischer Leiter von Brasiliens wichtigem Kunstmuseum Museu de Arte in der Metropole São Paulo. Laut einer Mitteilung der Biennale Venedig sagte Pedrosa, er fühle sich geehrt, als erster Lateinamerikaner die internationale Kunstausstellung zu kuratieren.
Die Freiheit der Kunst in Zeiten von Krieg und Krise. Unter dieser Überschrift hat heute an der Berliner Akademie der Künste eine 2-tägige Konferenz begonnen mit einigen Künstlerinnen und Künstlern und auch Vertretern der Europäischen Allianz der Akademien aus ganz Europa. Gefragt wird auf der Tagung nach den Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, nach der Klimakrise, nach der wirtschaftlichen Entwicklung mit hoher Inflation. Wie wirkt sich das alles auf die künstlerische Freiheit aus? Wie verändern sich die Arbeitsbedingungen in Kunst und Kultur? Was können Künstlerinnen und Künstler zum Frieden beitragen? Das sind wahrlich große Fragen, auch mit einem gewissen Pathos aufgeladen. Und vom Auftakt der Tagung am Abend ist jetzt Thomas Fitzel zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Mit einer Keynote hat die französische Schriftstellerin Cécile Weißbrot die Diskussion eröffnet. Sie ist selbst Mitglied in der Akademie der Künste in Berlin. Hat sie denn mit ihren Gedanken so etwas wie die Richtung der Tagung vorgegeben?
Ja, sie hat schon so ein paar streitbare Thesen da reingebracht und das war mehr eigentlich schon ein Essay zur künstlerischen Autonomie. Überschrieben hat sie das den Gesängen der Sirenen widerstehen. Kurze Erinnerung, die Sirenen locken mit ihrem Gesang, ähnlich wie die Lorelei. Die Seefahrer in den Untergang Odysseus möchte den zwar hören, verstopft seinen Männern die Ohren mit Wachs, lässt sich an den Mast anbinden. Der Gesang, der ist bei Cécile Weißbrot quasi der Zeitgeist oder man könnte auch sagen die Nachrichtenflut. Hören wir kurz sie selbst.
It means to get rid of the servitude.
Es bedeutet, sich von der Knechtschaft des Zeitgeistes zu befreien, um so Zugang zu den ganz eigenen Gedanken und Gefühlen zu bekommen, gewissermaßen angekettet am Mast wie Odysseus, den Gesängen der Sirenen zu widerstehen. Freiheit in der Kunst kann es nur geben, wenn man auch in der Lage ist, diese tägliche Wörter-, Meinungs- und Bilderflut zum Schweigen zu bringen, um dann aus diesem Schweigen heraus zu einer neuen, eigenen Sichtweise zu gelangen.
Point of view.
Schweigen, sich entziehen. Herr Fitzel, so ein Verhalten würde man ja zunächst mal nicht mit künstlerischer Freiheit in Verbindung bringen. Wie hat denn Cécile Weißbrot diesen gewissermaßen Ausgangspunkt jetzt ausgebaut?
Naja, da muss man wissen, in welchen Raum sie heute da hineinsprach. Vor ihr hatte Thomas Krüger eine kleine Begrüßungsrede gehalten. Das war eine heftige intellektuelle Schelte. Und vor allem ging das natürlich in Richtung vieliger Akademiemitglieder, die ja doch immer noch nicht so weiß, nicht welche Position sie zum Krieg, aber vor allem sie zu Russland einnehmen sollen. Cécile Weißbrot ging es aber eigentlich um was anderes. Ihr ging es um die Autonomie der Kunst, der Entscheidung, die eben nicht darin liegt, in der Abwesenheit von Repression und Unterdrückung, sondern in dem Moment der Entscheidung.
The twinkling lights are seducing, seem to mean liberty.
Die glitzernden Lichter sind verführerisch, sie scheinen Freiheit zu versprechen. Aber könnten sie nicht Illusionen sein? Der Filmemacher kehrt in das iranische Dorf zurück und wählt einen schwierigeren Weg. Er dreht einen Film, ohne vor Ort zu sein. Seine Anwesenheit ist nur virtuell, ist abhängig von schlechten Internetverbindungen und ständigen Unterbrechungen durch das Dorf. Aber gerade diese schlechten Bedingungen schaffen die Voraussetzungen für seine künstlerische Freiheit.
But those bad conditions create the very conditions for his artistic freedom.
Sie brachte jetzt gerade eben das Beispiel des iranischen Filmemacher Jafar Panahi, von dem wir wissen, dass er jetzt auch zu 6 Jahren Haft verurteilt wurde, dafür eben, dass er sich entschieden hatte, im Iran zu bleiben, seinen Film aber machen zu lassen. Das dürfte sicher jetzt auch zur Diskussion anregen. Ist es Repression? Ist es Unterdrückung? Gerade die bessere Kunst schafft es ja so ein Klischee. Zensur schafft bessere Literatur. Aber wie gesagt, es ging hier wirklich um den Moment der souveränen Entscheidung.
Auf die Keynote von Cécile Weißbrot ist dann die Podiumsdiskussion natürlich erfolgt. Wurde denn der französischen Schriftstellerin irgendwie widersprochen? Hat man da irgendwie eingehakt? Welche Themen wurden da überhaupt dann verhandelt?
Das war jetzt weniger möglich auf diesem Panel. Da saßen 2 ukrainische Künstlerinnen, ein polnischer Kunsttheoretiker oder Philosoph und ein ungarischer Schriftsteller. Das sind die Positionen, auch die Situation so und ganz anders. Die konnten eigentlich nur Statements aussprechen. Aber es ging ja gewissermaßen weiter. Es saß ja zum Beispiel auf dem Podium die ukrainische Filmemacherin Hanna Bilobrova. Die hatte diesen Film Mariupolis 2 gedreht, zusammen mit ihrem Mann Mantas Kvedaravi, der ums Leben kam. Der Film ist gerade ausgezeichnet worden zum besten europäischen Dokumentarfilm. Und so wie sie das beschrieben hatte, eben sie entschieden sich, dorthin zu gehen, das zu zeigen, was man eben nicht mehr sichtbar ist. Und genau das ist ja so ein Moment der Freiheit, der Entscheidung für die Kunst, das zu machen. Und das sah man auch in einigen Filmszenen eine Frau dikiert einen Hof, völlig sinnlos, weil nachher kommt gleich wieder der Bombenschutt runter oder ein Mann schließt das Tor zu seinem Hof, das Haus ist komplett zerstört. Und eine andere ukrainische Kuratorin erzählte einfach am Beispiel von ukrainischen Künstlern, wie die weitergemacht haben. Das war die Kuratorin Olena Balun, die sehr gut Deutsch sprach. Ansonsten hatte man ja heute sich auf Englisch unterhalten.
Der Krieg hat tatsächlich mein Leben verändert. Ich habe mit hauptsächlich deutschen Künstlerinnen und Künstlern als Kuratorin gearbeitet. Und ich war mit vielen in der Ukraine befreundet und wir haben Projekte geplant. Nur wir haben sie definitiv unter anderen Umständen geplant. Und eine von meinen guten Bekannten und Freundinnen war Maria Kulikowska. Und das ist ein Bild von ihr, das ist Marias abgeformter Körper in Seife. Community, und sie agiert sehr viel mit der eigenen Körperlichkeit in ihren Projekten.
Ja, sie zeigte dann einfach Bilder, wie sich die Kunst von dieser Künstlerin weiterentwickelt hat. Und sieht man einfach, der Widerstand zeigt sich einfach im einfach Weitermachen, im Handeln. Und weniger geht es darum, um theoretische Positionen für und wider, was ist jetzt wirkliche Kunst zu beziehen. Und ich glaube, das macht ja auch die Stärke des heutigen Abends aus.
Der Auftakt dieser zweitägigen Konferenz, die Freiheit der Kunst in Zeiten von Krieg und Krise, an der Berliner Akademie der Künste. Vielen Dank, Thomas Witzel. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Broken Music, das klingt nach Kratzer, nach Knacken auf Schallplatten aus Vinyl. Broken Music, so heißt aber auch eine Ausstellung, die am Wochenende in Berlin im Hamburger Bahnhof eröffnet wird. Sie ist so etwas wie ein Widerhall. 70 Jahre Schallplatten und Soundarbeiten von KünstlerInnen, so der Untertitel dieser Ausstellung. Gerd Brendel hat diese Ausstellung für uns besucht und sonderbarerweise bekam er den Klang eines romantischen Gedichts einfach nicht aus dem Kopf.
Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort, dichtete einst Josef von Eichendorff. Und ein Ding ist aus Vinyl. Könnten die Kuratorinnen der Ausstellung Broken Music im Berliner Hamburger Bahnhof ergänzen. Es geht um Kunst zum Hören. Und das Ding, das diese Tonkunst in sich trägt, die Schallplatte. Schallplattencover aus den 50er Jahren mit Werken von Marcel Duchamp und John Cage erzählen den Anfang dieser Geschichte, die bis in die Gegenwart reicht und zu der auch die Schallplatte als Kunstobjekt gehört. Andy Warhol für Velvet Underground oder Keith Haring für David Bowie, sie alle haben Schallplattencover gestaltet. Ein riesiges Foto gleich im ersten Raum erinnert an ein Kapitel aus der Zeit, als viele Künstler, Künstlerinnen die Schallplatte für sich entdeckten.
Das ist die Fassade meines ehemaligen Ladens, Ladengalerie.
Ursula Block eröffnete ihre Galerie Gelbe Musik 1981 in West-Berlin, die schnell zur ersten Adresse für alle wurde, die an der Schnittmenge von bildender und akustischer Kunst arbeiteten.
Also wir sehen da im Schaufenster eine Installation vom Künstler Hans-Peter Kuhn. Und hier hat er das Fenster in einen Lichtkasten verwandelt.
Der grellgelb in die Nacht leuchtet.
Und im Laden gab es diese Alltagsgeräusche, die jetzt auch hier rekonstruiert sind. Ein bisschen broken, ne?
Die Broken Music, die gebrochene Musik, knackt, brummt und knistert aus allen Ecken der Ausstellungshallen und von der Decke. Kein Klangteppich, sondern leise Töne, die zum genauen Hinhören herausfordern.
So when you experience sound,
wenn Sie Klang hören und etwas sehen, etwas mit Ihrem Körper spüren, mit allen Sinnen, erleben Sie etwas anderes, Besonderes.
I think your experience is different.
Beschreibt Sam Barduel, einer der beiden Museumsdirektoren, die Erfahrung. In der begehbaren Klangwiege von Bernhard Leitner wandert der Ton förmlich durch einen hindurch. Aus zwei auf dem Kopf stehenden Betonbögen brummt es. Steht man dazwischen, hört man, wie der Ton von einer Seite auf die andere wechselt. In der Soundinstallation War Damaged Instruments von Susan Phillips entlädt sich ein martialisches Klanggewitter über den Köpfen der Besucher. Aus Dutzenden von Megafonen tönt Blechmusik. die Philips, mit beschädigten Blechinstrumenten aus musikhistorischen Sammlungen aufgenommen hat. Der Soundtrack eines chaotischen Rückzugs nach einer verlorenen Schlacht.
Klänge sind Teil von gemeinschaftlichen Ritualen. Jedes Ereignis, das Menschen zusammenbringt, hat einen besonderen Sound.
Das gilt für den Krieg wie für die musikalische Hochkultur in Friedenszeiten. Die Schallplatte konserviert den Gesang etwa einer gefeierten Operndiva für alle Zeiten und ruft Bilder aus den Tiefen der Erinnerung hervor. So wie in Opera von Dominique González Foerster. Ein dunkler Raum, eine Arie von irgendwoher. Da erscheint mit einem Mal die Gestalt einer Opernsängerin wie ein Gespenst. Die Künstlerin selbst verkleidet als Maria Callas. Woken Music macht die gegenstandslose Klangkunst zum Erlebnis für alle Sinn und anschaubar.
In a sense, it is a Gesamtkunstwerk, absolutely.
Sagt Museumsdirektor Sam Barduel. Gesamtkunstwerk. Der Begriff stammt aus der Romantik. Und der Romantiker Eichendorff schrieb: Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Dieses Zauberwort, das lässt sich hören und sehen in der Ausstellung Woken Music im Berliner Hamburger Bahnhof.
Soweit Gerd Brendel. Und auch heute wieder an dieser Stelle hier in Fazit nun der Blick in die Feuilletons. Wir hören Hans von Trotha.
Es fällt auf, dass alle nach England schauen in diesen Tagen, nach London vor allem, als wäre da etwas in Ordnung, was wir hier vermissen. Vielleicht hat es ja mit dieser Sehnsucht zu tun, die der Historiker Volker Weiß in der Süddeutschen aus aktuellem Anlass analysiert und mit dem Stuttgarter Architekturtheoretiker Stefan Trübi die Einstecktuchisierung verrohter Bürgerlichkeit nennt. Weiß diagnostiziert, Zitat, das verdruckste Bedürfnis nach aristokratischer Führung, dem mit den Reichsbürgern inzwischen auch derbere Triebe entsprungen seien. Das Ganze, resümiert Volker Weiß, wäre Stoff für eine politische Komödie, wären wir nicht in Deutschland und wären die Damen und Herren nicht bewaffnet. Aber wir sind halt in Deutschland. Und da schauen wir gern nach England. Aber lohnt sich das noch? Früher waren die Britinnen und Briten wegen des Brexits gespalten, berichtet Tessa Schischkowitsch für den Tagesspiegel aus London. Heute streitet die Insel über den War of the Windsors. Gemeint ist die Meghan und Harry-Serie auf Netflix. Ob man Team Meghan oder doch den Rest der Royals unterstützt, meint Schischkowitsch, ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil es beim World Cup nichts mehr mitzufiebern gibt. Auch da nichts mehr zu holen. Und Schischkowitz' Tagesspiegel-Kollege Kurt Sagatz meint, selbst der Sensationsgehalt der Serie sei bei genauerer Betrachtung eher gering. Trotzdem zitiert er die Times, die am unteren Ende der Erregungsökonomie verortet, mit einer Analyse von Charles' ersten 100 Tagen. Schlagzeile: Regieren im Schatten von Netflix. Seinen Blick auf die deutschen Neuroyalisten in der Süddeutschen leitet Volker Weiß mit der Bemerkung ein: Auf der Suche nach einer Alternative zur verhassten Republik musste der Staatsrechtler Karl Schmidt 1926 feststellen, dass die Epoche der Monarchie ihr Ende erreiche, wenn der Sinn für das Prinzip des Königtums verloren gehe. Ein Souverän, der sich vor anderen Instanzen als Gott zu rechtfertigen habe, sei keiner. Von Netflix als Instanz war da noch keine Rede. Franziska Zimmer findet in der Welt sogar schon, Louis und Luisa seien die neuen Meghan und Harry. Gut. Wenn ein Moderator wie Louis Klamroth und eine Klimaaktivistin wie Luisa Neubauer als pseudo-royale Vorbilder imaginiert werden, ist vielleicht immerhin die Sache mit der Einstecktuchisierung erst einmal gebremst. Ebenfalls in der Welt schaut Elmar Krekeler auch nach London. Es ist dunkel draußen, schreibt er, die Sternenlichterkette, die wir irgendwann mal aus, woher schon, London mitgebracht haben, strahlt rot, der Hund schnarcht, wir sind in Berlin und wir sind in London. Krickede lässt sich über eine neue Streaming-Plattform für Klassik das Weihnachtsoratorium live aufs Sofa beamen, während es von John Eliot Gardiner in London dirigiert wird. So könnte Mozart eine Zukunft haben, schwärmt er. Während Dirk Schneider in der Taz die aktuelle Musikszene in Großbritannien im Blick hat. Schauplatz Wales, wie die Musikszene einer britischen Region für die Autonomie eines Landesteils steht, ist sein Bericht überschrieben. Er erkennt den Rückenwind einer explodierenden regionalen Musikszene. Also nichts mehr mit London und Großbritannien? Konkret geht es um die walisische queere Glamrock-Band Targate. Auf dem aktuellen Cover wird man Sänger Casper sehen, nackt mit einem brennenden Union Jack. Meine Oma hat mich angefleht, es nicht zu tun. Sie meint, ich würde damit meine Karriere ruinieren, zitiert die Taz den Sänger, der daraufhin herzlich lacht und hinzufügt, ich denke, wenn meine Oma so reagiert, sind wir auf dem richtigen Weg. Tessa Schischkowitsch spricht in ihrem Bericht live aus dem Londoner Advent im Tagesspiegel vom Unvereinigten Königreich. Könnte wahrer sein, als mancher denkt, auch wenn es von Deutschland aus vielleicht noch anders aussieht.
Der Blick in die Feuilletons von Hans von Trotha. Und das war's, unser Fazit. Mein Name ist Eckart Rölke. Guten Abend.